Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Die Arbeitgeber eröffnen den Abstimmungskampf zur Revision der Arbeitslosenversicherung. Was spricht für und was gegen die Vorlage? Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee lanciert eine Volksinitiative zur Abschaffung der Wehrpflicht. Dann unser Schwerpunkt zum Thema Afghanistan-Krieg.
Die ersten Jahre nach dem Sturz des Taliban-Regimes sind im Grunde verschenkt worden.
Über die fatalen Konsequenzen dieses Versäumnisses sprechen wir mit dem Afghanistan-Spezialisten Thomas Ruttig. Weiter. Mexiko hat gewählt, die Oppositionspartei PRI gewinnt und kann doch nicht zufrieden sein. Und nehmen Sie sich Zeit für unsere Sommerserie. Nach 6:30 beginnt die Uhr zu ticken. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zuerst hat jetzt Stefan Wüthrich die Nachrichten des Tages.
Der Arbeitgeber und der Gewerbeverband haben den Abstimmungskampf für die Revision der Arbeitslosenversicherung lanciert. Sie empfehlen ein Ja mit der Begründung, die geplanten Änderungen seien ausgewogen. Vorgesehen ist, den Lohnabzug für die Arbeitslosenversicherung um 0,2% zu erhöhen. Zudem sollen vor allem bei jungen Arbeitslosen die Leistungen gekürzt werden. Gegen die Revision der Arbeitslosenversicherung wehrt sich ein Bündnis aus SP, Grünen und Gewerkschaften. Es will morgen das Referendum bei der Bundeskanzlei deponieren. Schweizer Männer sollen nicht ins Militär müssen. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, die XOA, hat eine Volksinitiative lanciert, die vorsieht, die Wehrpflicht aufzuheben. Sie sammelt ab morgen Unterschriften dafür. Die Initianten wollen, dass sowohl der Militärdienst als auch der Zivildienst künftig freiwillig sind. Beibehalten werden soll die Milizarmee allerdings mit weniger Soldaten. Heute sei die Armee viel zu groß, argumentiert die XOA. Um die Soldaten zu beschäftigen, werde verzweifelt nach Aufgaben gesucht. Unterdessen hat in der Schweiz die diesjährige Sommer-RS begonnen. 7.400 Rekruten sind eingerückt, darunter 30 Frauen. 1.300 Rekruten erfüllen ihren Dienst am Stück als sogenannte Durchdiener. 93 junge Männer mussten nicht einrücken. Sie haben laut dem Verteidigungsdepartement die Risikoprüfung nicht bestanden und könnten für ihr Umfeld eine mögliche Gefahr darstellen. Seit Anfang Jahr gelten neue Regeln beim Militärdienst. Angehende Rekruten müssen durch eine Risikoprüfung. Dabei wird geprüft, ob sie strafrechtlich verurteilt wurden oder ein Strafverfahren hängig ist. Die Bahngewerkschaft SEV steht der neuen SBB Cargo International grundsätzlich offen gegenüber. Enttäuscht zeigt sich die Gewerkschaft laut einer Mitteilung darüber, dass alle Stellen ausgeschrieben werden sollen. Auch der geplante Wegzug des neuen Unternehmens von Basel stößt beim SEV auf Unverständnis. Die Eisenbahnergewerkschaft zeigt sich überzeugt, dass alle Angestellten der neuen SBB-Tochter einem Gesamtarbeitsvertrag unterstellt werden dürften. Entsprechende Verhandlungen sollen wieder aufgenommen werden. SBB Cargo International ist ein gemeinsames Unternehmen der SBB und des Transportunternehmens Hupac. Ziel ist es, den Güterverkehr auf der Nord-Süd-Achse zu stärken. Die SVP verzichtet auf ein Referendum gegen die neuen Doppelbesteuerungsabkommen und wehrt sich damit nicht gegen die Lockerung des Bankgeheimnisses. Das sagt der SVP-Generalsekretär Martin Baltisser. Die eidgenössischen Räte hatten in der Sommersession 10 Doppelbesteuerungsabkommen zugestimmt, darunter jenen mit den USA, Frankreich und Großbritannien. Die Abkommen sehen vor, dass die Schweiz diesen Staaten nicht nur bei Steuerbetrug, sondern auch bei Steuerhinterziehung Amtshilfe leistet. Bisher hat niemand das Referendum gegen die Abkommen ergriffen. Bronislaw Komorowski ist offiziell zum Sieger der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen erklärt worden. Der liberal-konservative Politiker kam auf 53% der Stimmen, wie die Wahlkommission mitteilte. Sein nationalkonservativer Herausforderer Jarosław Kaczynski kam auf 47%. In mehreren mexikanischen Bundesstaaten wurde am Wochenende gewählt. Bürgermeister- und Gouverneursposten sowie Parlamente waren neu zu besetzen. Große Gewinnerin bei der Gouverneurswahl ist die Oppositionspartei PRI. Sie hat mindestens 9 Gouverneursposten gewonnen. Die PRI hofft nach diesem Ergebnis nun auf einen Sieg der Präsidentenwahl in 2 Jahren. In Rumänien kämpfen Katastrophenschützer am Unterlauf der Donau gegen die Flut. In der Stadt Braila ist der Fluss bereits über die Ufer getreten. Gemäß einem rumänischen Fernsehsender mussten etwa 100 Menschen in Sicherheit gebracht werden. In der nahegelegenen Stadt Galați hat die Donau bereits den Hafen Ghe und angrenzende Gebiete überflutet. Der Osten Rumäniens ist seit 2 Wochen von Überschwemmungen betroffen. 23 Menschen ertranken bisher in den Fluten. In Indien haben Massenproteste gegen Preiserhöhungen bei Diesel und Benzin das öffentliche Leben massiv behindert. Betroffen waren vor allem die Metropolen Mumbai und Kalkutta. Geschäfte und Schulen blieben geschlossen, der öffentliche Nahverkehr kam fast vollständig zum Erliegen. Dutzende Zugverbindungen und mehr als 100 Inlandflüge wurden gestrichen. Der Protest wurde von verschiedenen Oppositionsparteien organisiert. Dies, nachdem die Regierung die Benzinpreise wie angekündigt erhöht hatte. An der Tour de France hat der Franzose Sylvain Chavanel die 2. Etappe von Brüssel nach Spa über 200 Kilometer gewonnen. Chavanel löst den Schweizer Fabian Cancellara als Leader ab. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.942 Punkten, minus 0,5%. Die amerikanischen Märkte sind wegen eines Feiertags geschlossen. Der Euro wird zu einem Franken 33,44 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 06,48. Das Wetter. Heute Abend ist es sonnig, in der Nacht ziehen im Norden einige Regenwolken vorbei. Entsprechend kann es morgen Vormittag im Osten und entlang der Voralpen noch regnen. Später setzt sich aber überall sonniges Wetter durch. Im Westen und Süden bleibt es sonnig. Die Temperaturen liegen im Norden um 25 Grad, im Süden gibt es bis 32 Grad. Am Mittwoch ist es dann wieder in der ganzen Schweiz sonnig und warm.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Krieg in Afghanistan. Was ist falsch gelaufen? Was könnte zu einer Lösung führen? Dazu das Echo-Gespräch. Dann sparen bei der Arbeitslosenversicherung, worüber wir im Herbst abstimmen. Wehrpflicht abschaffen. Vieles spricht dafür, aber die Skepsis bleibt groß. Der PRI in Mexiko, ein Wahlerfolg schrumpft bei genauerem Hinsehen. Und der Faktor Zeit. Reportagen in unserer Sommerserie rund um Sekunden, Minuten, Tage, Jahre, Gefühlte und Gelebte. Zum Auftakt geht's zu den ganz Genauen ins Labor für Zeit und Frequenz an der Universität Neuenburg. Echo der Zeit, eine Sendung, für die es auch ein Podcast-Abonnement gibt, drs.ch. Beinahe 9 Jahre dauert nun der Krieg in Afghanistan. Der Kampf gegen den Terrorismus trieb die internationale Gemeinschaft ins Land am Hindukusch, mit dem Ziel, für die Welt und Afghanistan selbst mehr Sicherheit zu schaffen. Doch die internationalen Truppen werden immer mehr zu Opfern von Angriffen. Die Zahl der Toten und Verletzten nimmt zu und damit zu Hause auch die Kritik am verlustreichen Einsatz ohne sichtbare Erfolge. Längst plädieren viele Staaten für einen Rückzug vom blutigen Einsatz. Doch bevor die USA und die NATO offiziell mit dem Abzug in einem Jahr beginnen wollen, sollen zuerst noch mehr Truppen das unmöglich Scheinende, die Wende im Kampf gegen die Taliban bringen und das Land stabiler machen. Ich sprach mit Thomas Ruttig über den immer gefährlicheren Krieg und ich fragte den Co-Direktor des Afghanistan Analysts Network zuerst, was denn die NATO in Afghanistan bisher erreicht habe.
Die wichtigsten Ziele sind nicht erreicht worden, nämlich die Bekämpfung von Al-Qaida und der Taliban. Die Sicherheitssituation in Afghanistan hat sich rapide verschlechtert. Die Taliban beherrschen große Teile des Landes und sie sind halt viel mehr präsent als sowohl die afghanische Regierung und ihre ausländischen Verbündeten. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es natürlich auch bestimmte Fortschritte gegeben hat. Und es gibt eine relativ gute Verfassung, die Gesetzeslage ist gut, nur werden die Gesetze häufig nicht umgesetzt. Wir haben eine relativ freie Presse in Afghanistan inzwischen, obwohl es dort auch schon wieder Rückschritte gibt. Die Warlords mit ihren finanziellen Möglichkeiten übernehmen große Teile der Medien. In der Gesundheitsversorgung, in der Bildung hat es Fortschritte gegeben, die allerdings von der verschlechterten Sicherheitslage so ab etwa 2005, 2006 wieder aufgefressen werden. Viele Eltern trauen sich nicht mehr, ihre Kinder in die Schule zu schicken, weil sie befürchten müssen, dass ihm auf dem Schulweg etwas zustößt. Ärzte gehen nicht in die Provinzen, wollen dort nicht arbeiten, weil es halt sehr gefährliche Jobs sind und man halt von den Taliban nicht sicher sein kann.
Die Taliban, die haben stark zugelegt, haben sie gesagt. Nun werden die Truppen ja vorerst aufgestockt und man will Boden gut machen. US-Verteidigungsminister Gates nannte das die Initiative zurückgewinnen. Kann das gelingen?
Ja, man kann natürlich versuchen, die Initiative zurückzugewinnen und die Taliban vielleicht in einigen Gegenden zurückzudrängen. Ich glaube aber, dass der gesamte Ansatz nicht funktioniert, nicht mehr funktionieren kann, weil er zu spät kommt. Inzwischen sind große Teile der Bevölkerung so enttäuscht von dem, was die internationale Gemeinschaft in Afghanistan getan hat, sowohl beim institutionellen Aufbau als auch beim Aufbau der Infrastruktur und bei der Verfügungstellung von Dienstleistungen, zu der ich dann auch Sicherheit zählen würde. Sie haben halt die guten Worte, vor allem der Amerikaner, die hier führend dort vertreten sind, schon zu oft gehört und glauben das einfach nicht. Für sie ist das auch nicht so spannend. Die Diskussion ist dann um General McChrystal, der Kommandeur, oder General Petraeus. Das sind für sie Namen wie Schall und Rauch.
Was ist denn falsch gelaufen?
Die ersten Jahre nach dem Sturz des Taliban-Regimes sind im Grunde verschenkt worden. Man hat den Taliban sowohl den physischen, geografischen Raum zur Verfügung gestellt, wieder ins politische Leben zurückzukehren. Die Taliban wurden als besiegt angesehen bis Anfang 2002. Sie waren aber nie weg. Und sie haben erstmal geschaut, ob sie sich wieder erholen können. Und da die ausländischen Truppen erst sehr spät aus Kabul herausgegangen sind, im Land stationiert worden sind, vor allem in Südafghanistan, erst 2005, 2006, das war viel zu spät. Und dann hat man den Taliban natürlich auch den moralischen Raum, wie ich das immer nenne, gelassen, dass man zugesehen hat, wie die Regierung Karzais, die ja sehr überzentralisiert ist, sehr auf die Person des Präsidenten zugeschnitten, immer tiefer in die Korruption abgeglitten ist. Und das hat den Taliban natürlich Argumente gegeben. Und dann fehlt angesichts der Polarisierung zwischen Karzai und seinem Lager auf der einen Seite mit seinen internationalen Unterstützern und deren Feuerkraft und den Taliban auf der anderen Seite so eine Art mittlerer Raum, in dem sich politische Alternativen finden können, die dann für die Afghanen auch zugänglich wären. Also man muss sich heute entscheiden, entweder ist man für Karzai oder gegen Karzai, das heißt noch für die Taliban oder dagegen. Und in vielen ländlichen Gebieten sind die Taliban einfach viel stärker präsent und da sind die Leute einfach gezwungen, sich dann für die Taliban zu entscheiden.
Gibt es denn eine Alternative zu Karzai? Gibt es denn eine Person, die in Afghanistan auch eine Art Versöhnung herbeiführen könnte?
Ja, zum einen kann man natürlich sagen, dass es immer Alternativen gibt, die müssen aber auch geschaffen und unterstützt werden. Und genau das ist von Seiten der internationalen Gemeinschaft nach 2001 versäumt worden. Man hat im Grunde dafür gesorgt, dass alle Alternativen zu Karzai nicht groß werden konnten, sondern hat sie an den Rand gedrängt. Und jetzt steht man mit dem Dilemma da, dass man mit Karzai nicht mehr zurechtkommt. Und genau diese Frage stellt, die Sie jetzt auch stellen, wer könnte dann in Karzais Fußstapfen treten? Hier muss man dann zum Zweiten sagen, es geht ums System, nicht um eine Person. Und das System ist sehr stark überzentralisiert. Da muss man einige Flaschenhälse sozusagen säubern. Man muss stärker dezentralisieren und man muss auch politische Alternativen zulassen. Karzai selbst ist ja kein Anhänger von politischen Parteien. Das hat in der Situation auch nicht gerade geholfen.
Dezentralisieren heißt das auch verstärkt mit lokalen Machthabern zusammenarbeiten?
Ja, das passiert schon, aber das halte ich auch für kontraproduktiv, weil viele dieser lokalen Machthaber früher ganz einfach als Warlords fungiert haben und das bis heute auch noch tun. Mit der Zusammenarbeit mit solchen Leuten werden häufig eben gerade die Versuche wieder untergraben, funktionierende demokratische oder zumindest rechtsstaatliche Institutionen in Afghanistan zu schaffen. Also wenn man mit Räuberhauptmännern zusammenarbeitet, kann man nicht erwarten, dass eine Regierung demokratisch ist.
Aber die sind so stark, geht's denn überhaupt ohne?
Das ist natürlich sehr schwierig, weil deren Machtpositionen sich natürlich weiter gestärkt haben und auch die internationale Gemeinschaft sie in diesen Machtpositionen gestärkt hat. Also das umzukehren ist heute sehr viel schwerer, als es vielleicht vor 3, 4, 5 Jahren gewesen wäre. Aber es ist eins der Schlüsselprobleme in Afghanistan und man wird den Einfluss dieser starken Männer einschränken müssen, sonst werden sich in Afghanistan nie funktionierende Strukturen bilden können.
Und wie soll das gehen?
Man muss das tun, was im afghanischen Gesetz steht und was auch in internationalen Abmachungen steht. Man muss sie entwaffnen. Man muss die Mittel, die ihnen zufließen, in die staatlichen Institutionen wie die Polizei und die Armee stecken. Dann kann man die auch so weit stärken, dass sie die Funktionen übernehmen können, die jetzt von diesen Milizen der Warlords ausgeführt werden, wie zum Beispiel Konvois für die NATO-Stützpunkte zu schützen und die ganzen Infrastrukturprojekte, weil diese Leute haben häufig auch eigene Firmen und so weiter und kriegen im Grunde das größte Stück des Kuchens ab, was an Milliardenaufträgen in Afghanistan vergeben wird.
Wie breit ist denn die Basis derjenigen, die sich für politische Prozesse stark machen würden?
Nach dem Sturz der Taliban waren die Afghanen im Grunde durch die Bank sehr stark politisiert, sehr interessiert, jetzt zum ersten Mal ihr Schicksal selbst in die Hände nehmen zu können. Aber diese Prozesse sind auch durch Einflussnahme aus der internationalen Gemeinschaft, vor allem von Seiten der USA, die sehr stark einseitig Karzai unterstützt haben, zeitig wieder abgewürgt worden. Viele junge Leute sind sehr stark desillusioniert, auch vom Westen enttäuscht und verkriechen sich in ihre privaten Räume und versuchen Geld zu verdienen, was in Afghanistan natürlich auch sehr wichtig ist.
Wie hat sich denn diese Lebensgrundlage für die afghanische Bevölkerung verändert?
Es gibt eine sehr starke Kluft, eine sehr viel stärkere Kluft als früher zwischen den Städten und dem ländlichen Raum, wo ja die meisten Afghanen leben. In den Städten sieht man schon, wie gebaut wird, wie auch moderne Kommunikationstechnologien greifen. Die jungen Leute gehen in die Internetcafés und telefonieren mit 3 Handys gleichzeitig etc. Aber das ist natürlich nur die Oberfläche. Darunter haben wir große Teile der afghanischen Bevölkerung, deren Lebensstandard sich nicht wirklich verbessert hat, auch mit all den Milliarden, die aus dem Westen dort hineingeflossen sind, weil halt viel davon in korrupte Kanäle, aber auch zurück in unsere eigenen Länder geflossen ist.
Ziel der USA, der NATO ist es, in einem Jahr mit dem Abzug aus Afghanistan zu beginnen. Kann in diesem Jahr noch gelingen, das Land ein Stück weit mehr zu stabilisieren?
Das glaube ich absolut nicht. Ich glaube, dass diese Zeiträume, die immer sehr stark von innenpolitischen Agenden bestimmt werden, völlig illusionär sind. Wir brauchen sehr viel mehr Zeit zusammen mit den Afghanen, um Afghanistan zu stabilisieren und auf einen guten Weg zu bringen. In 12 oder 18 Monaten wird das nicht gelingen und die afghanische Realität wird die westlichen Regierungen auch dazu zwingen, davon bin ich überzeugt, dort umzudenken.
Das heißt, Sie glauben nicht daran, dass mit dem Abzug begonnen wird in einem Jahr?
Ich glaube daran, dass mit dem Abzug begonnen wird, aber ich denke, dass es über symbolische Schritte nicht hinausgehen wird. Für mich ist aber auch nicht die militärische Seite das Entscheidende. Was wirklich geschehen muss, ist die zivile Seite zu stärken, den Wiederaufbau wieder anzukurbeln. Vielleicht braucht man da eine 2- oder 3-jährige Ruhephase in Afghanistan, wo wir versuchen müssen, dafür zu sorgen, also wir internationale Gemeinschaft, dass nicht mehr so viel gekämpft wird, dass sich zumindest in einigen Gebieten Afghanistans die Lage beruhigen kann, sodass dann staatlich und nicht staatlich Akteure dort wieder mit dem Wiederaufbau anfangen können. Im Moment ist das für die alle viel zu gefährlich. Und das wird sich in 18 Monaten nicht ändern.
Was, wenn die das doch durchziehen und abziehen? Was passiert dann mit Afghanistan?
Dann besteht die Gefahr, und das sagen viele Afghanen, dass der Bürgerkrieg der 90er Jahre wieder ausbrechen könnte, dass wir uns im Grunde einmal im Kreis gedreht haben und das ganze Problem von vorne beginnt.
Das waren Informationen von Thomas Rutig. Er ist Co-Direktor des Afghanistan Analysts Network mit Sitz in Berlin und Kabul. Die Arbeitslosenversicherung muss sparen. Deshalb fordert das Parlament höhere Beiträge für die Versicherung und gleichzeitig Kürzungen der Leistungen an die Arbeitslosen. Gewerkschaften, SP und Grüne sind wegen der Leistungskürzungen dagegen und reichen morgen das Referendum ein. Die Arbeitgeber sagen heute, dass sie beide Maßnahmen für zwingend halten. Caroline Ahrn über die Abstimmungsvorlage vom 26. September.
Abstimmungen werden nicht nur mit Köpfchen gewonnen. Das hat der Schweizerische Gewerbeverband aus der Niederlage beim sogenannten Rentenklau-Referendum dieses Frühjahr gelernt. Darum werde der Abstimmungskampf für die Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes emotional geführt werden, kündet SGV-Präsident Bruno Zuppiger an. Missbrauchsbekämpfung ist denn auch das Schlagwort für die Leistungskürzungen der ALV.
Wir werden auch aufzeigen, wo eigentlich das Missbrauchspotenzial schamlos ausgenutzt worden ist in der Vergangenheit. Ich glaube, nur wenn man exemplarisch das aufzeigt, ist die Stimmbürgerin überzeugt, dass sie hier Ja sagen muss.
Die Kürzungen der ALV, das sind beispielsweise längere Wartefristen für die Arbeitslosengelder oder weniger Taggelder für Jugendliche. Dies habe auch einen erzieherischen Wert.
bei Jugendlichen, die halt einmal, wenn sie ihre Ausbildung haben, gerne einmal etwas zurücklehnen würden und sich da nicht sehr aktiv bemühen, in den Arbeitsprozess zu kommen. Und hier haben wir jetzt auch ein Korrektiv vorgenommen.
Und der Gewerbeverband hätte das Milliardenloch in der ALV am liebsten nur über Leistungskürzungen gestopft, ohne die Beiträge für die ALV zu erhöhen. Die Revision sieht nun aber eine Erhöhung von 0,2% vor, was für den Gewerbeverband ein akzeptabler Kompromiss sei. Auch der Arbeitgeberverband findet dies eine faire Lösung, sagt der Präsident Rudolf Stempfli.
Das heißt, auf beiden Seiten, Leistungskürzung und Beitragserhöhung, wird von beiden Seiten gleich viel verlangt, und das scheint mir eine gute Lösung.
Wenn nun allerdings die Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes abgelehnt wird, so hat der Bundesrat beschlossen, werden die Beiträge für die ALV um 0,5% erhöht. Rudolf Stempfli warnt vor einer solchen Erhöhung.
Wir werden auf 1.1.11 ohnehin Kostenschübe haben. Denken Sie an die Krankenversicherung oder die Mehrwertsteuererhöhung wegen der Invalidenversicherung. Da scheint es mir besser, wenn wir nicht gleich 0,5% auch noch für die Arbeitslosenkasse bezahlen müssten.
Die Gegner der Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, die Gewerkschaften, Linken und Grünen, wollen die ALV nur mit einer reinen Beitragserhöhung sanieren. Daniel Lampard, Chefökonom beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund.
Die Arbeitgeber werden die Hälfte bezahlen müssen. Das stört sie auch, darum kämpfen sie dagegen. Die Arbeitgeber sollen etwas bezahlen. Die Arbeitslosigkeit ist in der Schweiz in den letzten 20 Jahren sehr, sehr stark gestiegen. Profitiert davon haben viele Arbeitgeber, und nun sollen sie ihren Beitrag leisten.
Und punkto Emotionalität wollen die Gewerkschaften auch in diesem Abstimmungskampf nicht zurückstehen, denn für sie ist diese Vorlage keineswegs ausgeglichen.
Unter dieser Revision werden vor allem Leute leiden, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Es werden Kranke, die wieder arbeiten beginnen, temporär Arbeitende, ältere Arbeitnehmende werden früher ausgesteuert. Auch in Krisenregionen werden wir Tausende von Arbeitslosen haben, die ihre Arbeitslosengelder verlieren. Und das wäre sehr schlimm.
Die Positionen scheinen bezogen. Doch auch unter den Befürwortern hat sich in den letzten Tagen Unmut breit gemacht. Denn die SVP und der Gewerbeverband wehren sich dagegen, dass der Bundesrat das neue Gesetz mit den Leistungskürzungen, wenn es angenommen wird, nicht Anfang 2011 einführen will, zusammen mit den Beitragserhöhungen, sondern je nach konjunktureller Lage erst später.
Da werden wir uns auch im Abstimmungskampf noch vehement dagegen wehren und werden dafür sorgen, soweit es in unserer Macht steht, dass das gleichzeitig in Kraft tritt, entweder auf 1.1.2011 und wenn es aus konjunkturpolitischen Überlegungen nach den Sommerferien eine Neubeurteilung gibt, halt auf 1.1.2012.
Aber auf alle Fälle gleichzeitig. Wenn der Bundesrat es nicht verspreche, drohen SVP und Gewerbeverband, die Revision nur noch passiv zu unterstützen. Der Arbeitgeberverband macht seine Unterstützung nicht von dieser Gleichzeitigkeit abhängig, sagt Rudolf Stempfli.
Das ist für uns nicht so ein harter Punkt.
Harte Bandagen hingegen haben sich für den Abstimmungskampf vorsorglich alle montiert.
Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Fragen zur Wehrpflicht, mexikanischer Wahlanalyse und Neuenburgs Zeitmesser in unserer Sommerserie. Unerhörtes hatte sich vor 21 Jahren gewagt, indem sie das große Tabu brach und die Abschaffung der Armee zur Abstimmung brachte. Jetzt macht die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee wieder von sich reden. Die XOA will die allgemeine Wehrpflicht abschaffen. Bürgerliche Sicherheitspolitiker wollen in der Volksinitiative einen weiteren, schlecht getarnten Versuch erkennen, die ganze Armee abzuschaffen. Inzwischen haben sich aber die sicherheitspolitischen und gesellschaftlichen Realitäten verändert. Das hat die Meinung vieler zur Wehrpflicht beeinflusst, wie der Beitrag von Inlandredaktor Freddy Gasser zeigt.
Die Schweiz ist umzingelt von Freunden, alle mit eigener Armee, aber fast überall mit einer, in der der Wehrdienst freiwillig ist. Und jetzt, im internationalen Vergleich relativ spät, soll auch die Schweiz die Wehrpflicht abschaffen. Dies verlangt das Initiativkomitee Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht, in dem neben den Grünen, der SP und der feministischen Friedensorganisation CFD auch die Gruppe Schweiz ohne Armee sitzt. XOA-Sekretärin Rahel Ruch betont,
für uns ist klar, dass die Wehrpflicht einerseits der Auslöser ist für dieses Massenheer, das wir heute haben in der Schweiz. Und dieses Massenheer trägt nicht zur Lösung der Probleme bei, denn die Probleme heute sind Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Und da nützt eine Armee und vor allem eine Wehrpflichtarmee nichts.
Und auch SP-Nationalrat Max Schoppard betont, die Diskussion um die Wehrpflicht sei längst überfällig.
Schauen wir in die Nachbarschaft. Frankreich hat heute eine Freiwilligenarmee, Italien hat heute eine Freiwilligenarmee. In Österreich läuft die Diskussion genau in diese Richtung. Auch selbst in Deutschland läuft die Diskussion in diese Richtung.
Tatsächlich gibt es viele Gründe gegen die Wehrpflicht. Einerseits demografische, es gibt immer weniger junge Männer. Andererseits aber auch finanz- oder militärpolitische Gründe. Statt Massenheere sind heute hochtechnisierte Spezialistentruppen gefragt. Schon der damalige Schweizer Verteidigungsminister Samuel Schmid wollte 2004 im Gespräch mit Schweizer Radio DRS die Debatte im Zusammenhang mit der Zukunft der Grösse der Schweizer Armee anschieben.
Innerhalb von der Diskussion wird die, wie der Öffentlichkeit bereits geführte Diskussion um die allgemeine Wehrpflicht diskutiert werden. Jetzt muss man da bitte nicht Beschlüsse erwarten, sondern da geht es um eine Aussprache für die Meinung und die Marschrichtung vom Bundesrat können ausloten.
Inzwischen zeigt sich, in den nächsten Jahren wird die Armee nochmals massiv kleiner. Auch aus sicherheitspolitischen Gründen. Seit dem Berliner Mauerfall und dem Ende des Kalten Krieges habe sich auch in der Schweiz der Stellenwert der Wehrpflicht stark gewandelt, sagt Tibor Swirtschew Dresch von der Militärakademie an der ETH Zürich. Noch 1983 seien 16% für die Abschaffung der Wehrpflicht gewesen. Heute seien es bereits 45%. Dabei zeigten sich zwei Grundhaltungen in der Bevölkerung.
Auf der einen Seite politisch links Eingestellte und die Jüngeren, die 18- bis 29-Jährigen, die sehr stark für die Abschaffung der Wehrpflicht sind. Auf der anderen Seite sehen wir die politisch rechts Eingestellten und Personen, die 60 Jahre oder älter sind, die für die Abschaffung der Wehrpflicht nicht ein großes Verständnis haben.
Trotzdem ist auch der Generalstabsoberst und CVP-Nationalrat Pius Segmüller nicht gegen die Diskussion.
Sie macht Sinn, weil wir in der Öffentlichkeit über das Thema wieder einmal reden. Es macht Sinn, auch aus dem Grund, dass wir eine Möglichkeit sehen, zum Beispiel in eine allgemeine Dienstpflicht. Aber sie macht nicht Sinn aus der Optik der Initianten, weil sie wollen nicht unbedingt über diese Wehrpflicht diskutieren, sondern sie wollen einen weiteren Schritt in Abschaffung Armee machen.
Daraus macht Rahel Ruch von der XOA denn auch kein Hehl.
Es ist so, wir sind die XOA, wir haben als Fernziel die Armeeabschaffung, dazu stehen wir auch. Aber mit dieser Initiative geht es jetzt nicht um die Armeeabschaffung, sondern es geht um die Abschaffung der Wehrpflicht.
Allerdings um die gänzliche Abschaffung der Wehrpflicht, was viel weiter geht als die meisten europäischen Nachbarn, die ihre Wehrpflicht zwar aufgehoben haben, aber jederzeit wieder reaktivieren könnten, mit einer simplen Gesetzesänderung. In der Schweiz aber wäre dafür eine erneute Verfassungsinitiative, das heißt eine Volksabstimmung, nötig. Hans Schatzmann, der Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, befürchtet noch weitergehende Konsequenzen, sollte die Wehrpflicht abgeschafft werden.
Weil eben über die allgemeine Wehrpflicht letztlich auch das Milizprinzip gefährdet wäre, nicht nur in der Armee, sondern letztlich auch in anderen Bereichen unseres Lebens.
Geld, Tradition und Staatsverständnis. Bei der Diskussion um die Wehrpflicht geht es um mehr als nur ums Militär.
Während 70 Jahren hat sich in Mexiko der PRI, der Partido Revolucionario Institucional, regiert, bis er vor 10 Jahren abgewählt wurde. Jetzt will der PRI zurück an die Macht. Das soll in 2 Jahren bei den nächsten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen gelingen. Als letzter großer Stimmungstest dafür galten die Gouverneurswahlen von diesem Wochenende. Jeder dritte mexikanische Bundesstaat hat gewählt und tatsächlich hat der PRI die Mehrheit dieser Wahlen gewonnen. Dennoch dürfte er nicht ganz zufrieden sein, meint Auslandredaktor Franco Battel.
Nach den vorliegenden Teilergebnissen hat der PRI die meisten der Gouverneurswahlen vom Wochenende für sich entschieden und regiert, wie bis anhin, in 20 der 32 mexikanischen Gliedstaaten. Der Hauptgrund für den Sieg des PRI liegt auf der Hand. Dem konservativen Präsidenten Calderón ist es nicht gelungen, den von ihm selbst ausgerufenen Krieg gegen die Drogenmafia mit militärischen Mitteln zu gewinnen. Allein am 11. Juni, an einem einzigen Tag, fielen dem Krieg gegen die Drogenbanden, aber auch dem Kampf unter den Banden, 68 Personen zum Opfer, so viele wie nie zuvor. Seit 2006, seit Präsident Calderón an der Macht ist, sind es über 26.000. Von der Schwäche Calderons profitiert der PRI, der der Sozialistischen Internationalen angehört, aber aus Flügeln aller politischer Schattierungen besteht und eine Sammelbewegung ist. Der Sieg des PRI war allgemein erwartet worden, trotzdem zeigen die Ergebnisse auch Erstaunliches. Erstmals seit über 80 Jahren dürfte der PRI die Mehrheit in den bevölkerungsreichen und deshalb wichtigen Gliedstaaten Puebla, Oaxaca und Sinaloa verlieren. In Puebla und vor allem in Oaxaca schaltete und waltete der PRI bisher, wie er wollte. Einschüchterungen, Gewalt gegen politische Gegner, Stimmenkauf oder Korruption waren und sind weit verbreitet. Dass sich hier nun erstmals die Opposition durchsetzen konnte, ist ein ermutigendes Zeichen dafür, dass sich die Demokratie in Mexiko trotz des Drogenkrieges festigt. Noch etwas weist in diese Richtung. In den drei Gliedstaaten, in denen der PRI verlor, gewann ein Bündnis aus Konservativen und Linksparteien. Diese Parteien waren sich bisher Spinnefeind, rauften sich nun aber zusammen und traten gemeinsam an, mit dem Ziel, alte PRI-Bastionen zu schleifen, und siegten. Mit vereinten Kräften ist der PRI zu schlagen, so könnte das Fazit lauten. Doch diese Allianz zwischen Konservativen und Linken ist brüchig. Noch ist nicht vergessen, wie verbissen 2006 der konservative Calderón und der linke López Obrador ums Präsidentenamt kämpften. Und auch vor einem Jahr, bei der nationalen Parlamentswahl, traten Linke und Konservative getrennt an. Gewonnen hat damals der PRI, und zwar haushoch. Dürfte der Schulterschluss von Linken und Konservativen bei diesen Gouverneurswahlen tatsächlich nur von kurzer Dauer sein, dann stehen die Chancen des PRI gut, bei der Präsidentenwahl 2012 die Macht im Staat Mexiko ganz zurückzugewinnen.
Franco Battel. Jetzt ist es 18.32 Uhr. Zeit für Zeit. Denn anstelle des Dossiers gibt es in diesen Sommerwochen Reportagen unter dem Titel «Der Faktor Zeit». So heißt unsere Sommerserie am Mittag anstelle des Tagesgesprächs und hier bei uns jeweils nach 6:30. Und ganz genau nehmen wir es zum Auftakt. Es geht nach Neuenburg. Dort in der Wiege der Uhrenmacherei ist die genaue Zeitmessung zu Hause. Diesen Weltruf verdankt die Industriestadt ihrem ehemaligen Observatorium. Heute wird vor allem am Labor für Zeit und Frequenz an der Universität Neuenburg geforscht. Professor Pierre Thomann und sein Team entwickelten die erste Atomuhr, die auf Rubidiumatomen beruht und eine höchst präzise Zeitmessung ermöglicht. Diese Uhren sind das eigentliche Herzstück der amerikanischen GPS-Navigationssatelliten. Wenn nun die EU ein eigenes Navigationssystem plant, nämlich Galileo, dann soll das mit noch besseren und noch genaueren Atomuhren funktionieren. Und die kommen auch aus Neuenburg. Patrick Mühlhauser über die genaue Zeitmessung im Milliardstelsekundenbereich.
L'observatoire possédant l'heure exacte, il tient à en faire bénéficier le plus grand nombre de personnes possible. C'est pourquoi il envoie des signaux horaires que les auditeurs de la radio connaissent fort bien.
Das Observatorium in Neuenburg besitze die genaue Zeit und wolle möglichst viele Menschen daran teilhaben lassen, sagt ein Sprecher in einem Radiobeitrag aus dem Jahre 1940. Jahrzehntelang klang deshalb dieses Piepsen über den Äther, das langjährigen Radiohörerinnen und Radiohörern noch vertraut sein dürfte.
C'est l'observation des étoiles qui fournit l'heure exacte aux astronomes. Grâce au catalogue d'étoiles, on connaît à l'avance à quelle heure chaque étoile passera dans le plan du méridien. Les étoiles sont toujours très exactes au rendez-vous. Et il suffit d'en observer une douzaine chaque soir pour obtenir l'heure exacte, à un ou deux centièmes de seconde près.
Durch die Beobachtung der Sterne könne man die Zeit bis auf eine Hundertstelsekunde genau bestimmen, erzählt der Sprecher weiter.
La mesure du temps a pendant extrêmement longtemps été reposer sur des observations astronomiques.
Die Zeitmessung habe tatsächlich lange auf astrologischen Beobachtungen beruht, sagt Professor Pierre Thomann vom Labor für Zeitmessung und Frequenz an der Universität Neuenburg. Es sei in erster Linie darum gegangen, den Rhythmus der Natur einzuhalten. Vor allem für die Landwirtschaft sei dies wichtig gewesen. Später konnte man dank mechanischen Uhren kürzere Zeitabschnitte messen. Eine wichtige Erfindung war im 17. Jahrhundert die Pendeluhr. Noch heute bildet das Pendel das Herzstück der genauen Zeitmessung.
La mécanique a ses limites dans le sens où on est confronté au problème du frottement.
Bei einem mechanischen Pendel entstünden jedoch Verluste durch Reibung, erklärt Thomann. So sei das Pendel mal schneller, mal langsamer. Auf der Suche nach einem besseren Pendel sei man auf Atome gestoßen. Bringe man diese in Bewegung, dann würden sie praktisch ohne Reibung hin und her schwingen. Und dies sehr, sehr lange und sehr regelmäßig.
Les atomes fonctionnent exactement comme les pendules. Quand on les met en oscillation, ils oscillent spontanément avec un frottement extrêmement faible, c'est-à-dire qu'ils peuvent osciller un très très grand nombre de fois sans que leur oscillation s'atténue.
Atomuhren seien deshalb extrem präzise. In den 70er Jahren habe man die Dauer einer Sekunde neu bestimmt. Eine Sekunde ist seither die Zeitspanne, in der ein Cäsiumatom 10 Milliarden Mal hin und her schwingt.
Donc on a redéfini la seconde et maintenant la seconde se définit comme le temps pendant lequel l'atome de césium peut effectuer un très très grand nombre d'oscillations qui est voisin de 10 milliards mais qui est simplement défini.
Der Start in ein neues Zeitalter war gegeben und eröffnete der Menschheit ungeahnte Möglichkeiten. Schon bald sollten Atomuhren das Weltall erobern.
De mettre des horloges dans l'espace, c'était un défi qui était relativement nouveau. Ça a commencé dans les années 80. Et ce défi, l'Observatoire a été un des premiers instituts en Europe à le relever. Et c'est effectivement là qu'il s'est vraiment fait une réputation mondiale dans ce domaine.
Die Herausforderung, Atomuhren ins Weltall zu schießen, sei neu gewesen. Das Observatorium in Neuenburg sei in den 80er Jahren eines der ersten Labors in Europa gewesen, dem dies gelang, sagt Pierre Thomann. Eingebaut wurden diese Uhren mit Rubidium-Atomen in die Satelliten des amerikanischen Navigationssystems GPS. Damit kann man jede Position auf der Erde genau bestimmen. Das Prinzip ist einfach. Das GPS-Gerät im Auto beispielsweise empfängt die Signale von mindestens 3 Satelliten. Die Schnittstelle dieser Signale bezeichnet die genaue Position des Autos. Die Atomuhren stellen sicher, dass die Satelliten ihre Signale gleichzeitig senden.
Si son horloge est fausse et qu'il se trompe d'un milliardième de seconde sur le moment auquel il a émis le signal, nous on va interpréter ça comme une erreur de position de 30 cm.
Läuft eine Atomuhr falsch und ein Satellit sendet dadurch sein Signal beispielsweise eine Milliardste Sekunde zu spät, so ergebe sich ein Positionsfehler von 30 Zentimetern, erklärt der Wissenschaftler. Bei größerer Abweichung wird ein Navigationssystem unbrauchbar.
Donc c'est quelques milliardièmes de seconde qu'il faut garantir pour toutes les horloges.
Beruflich ist Professor Pierre Thomann auf der Suche nach immer exakteren Uhren. Im Privatleben hingegen gehe er nicht besser oder schlechter mit der Zeit um als andere, schmunzelt er.
J'ai absolument pas d'obsession avec la précision dans la vie courante, pas du tout.
Er sei ursprünglich Wattländer und praktiziere vielleicht etwas häufiger als andere le quart d'heure vaudois, das heißt eine Viertelstunde zu spät an ein Rendezvous zu kommen.
Il y a une tradition dans le canton de Vaud qui s'appelle le quart d'heure vaudois dont je profite peut-être un petit peu plus qu'à mon tour.
Nicht zu spät, sondern den anderen voraus ist man in Neuenburg bei der Entwicklung von weltraumtauglichen Atomuhren. Wie gesagt, die Rubidium-Atomuhren aus Neuenburg sind im amerikanischen GPS-Satellitennavigationssystem eingebaut. Und bei einer neuen Entwicklung steht Neuenburg wiederum im Mittelpunkt. Die Europäische Union will das Monopol der Amerikaner knacken und arbeitet zurzeit auf Hochtouren am eigenen Satellitennavigationssystem Galileo. Dieses soll mit Wasserstoffatomuhren funktionieren. Wasserstoffatome sind noch bessere und genauere Pendel. Bis eine Wasserstoffatomuhr eine Sekunde Abweichung aufweist, dauert es 5 Millionen Jahre. Diese weltraumtauglichen Wasserstoffatomuhren entwickelt hat die Neuenburger Firma Spectratime. Zuständig ist der Mechanikingenieur Reto Klopfenstein. Eine große Herausforderung sei das Gewicht gewesen, erklärt der 31-Jährige.
Für die Satelliten in das Weltall zu befördern, braucht das viel Energie und ist teuer. Also will man möglichst leichte Uhren haben.
Klopfenstein steht vor einem rundlichen Metallgefäß, das etwa so groß ist wie eine Schuhschachtel. Es ist die Schutzhülle, in der sich die Wasserstoffatomuhr befindet. 15 Kilogramm schwer ist die Uhr. Im Testraum werden die Atomuhren in einem Behälter unter Vakuum gesetzt, um das Weltall zu simulieren.
Hier testen wir die Uhren auf den Einfluss von magnetischen Feldern von außerhalb, also von Strahlungen und der Erdanziehung.
Getestet wird auch, wie der Wasserstoff auf Temperaturunterschiede reagiere, erklärt Reto Klopfenstein. Denn die Satelliten seien sehr unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt.
Auf der Sonnenseite haben sie außen 70 Grad und auf der anderen Seite, an der Schattenseite, minus 40 Grad.
Spectratime habe es als erste geschafft, Wasserstoffatomuhren weltraumtauglich zu machen, sagt Direktor und Firmengründer Pascal Rocha nicht ohne Stolz.
Dans tous les autres pays européens, toutes ces recherches sont restées au stade laboratoire.
Überall sonst in Europa sei man nicht über Laborversuche herausgekommen.
Le souci d'aller au fond des choses et de faire des choses et de découvrir les problèmes, ça c'est typiquement suisse. Donc il faut être un peu acharné pour arriver au résultat.
Es braucht eine gewisse Verbissenheit, um die Lösung zu finden. Das sei eine typisch schweizerische Eigenschaft, erklärt der 53-Jährige. Es hat sich gelohnt. Bis 2014 will die EU für ihr Navigationssystem 18 Satelliten ins Weltall befördern. Letztlich werden es 30 Satelliten sein. Alle bestückt mit 2 Wasserstoffatomuhren. Ein Auftrag von rund 60 Millionen Franken für Spectratime. Für die EU ist Galileo ein Prestigeobjekt. Es soll unter ziviler Kontrolle stehen, im Gegensatz zum vom amerikanischen Militär kontrollierten GPS, das in Krisenzeiten auch schon ausgeschaltet wurde. Die Abhängigkeit von Amerika stelle ein Problem dar für viele Länder, sagt Pascal Rocha.
Dépendre que des militaires américains, ça pose un problème. Ça pose un problème non seulement à l'Europe, mais aussi ça pose un problème à l'Inde et aussi à la Chine.
Auch die Schweiz als Nicht-EU-Mitglied möchte bei Galileo mitmachen. In welcher Form sich die Schweiz beteiligt, ist zurzeit Gegenstand von bilateralen Verhandlungen. Das wirtschaftliche und sicherheitspolitische Interesse seitens der Schweiz ist groß. Nebst Anwendungen im Bereich Straßen- und Flugverkehr könnten beispielsweise auch der gesamte elektronische Geschäftsverkehr der Banken und Versicherungen sowie der Rettungs- und Katastrophendienst dereinst von Galileo und den Wasserstoffatomuhren aus Neuenburg profitieren. Und so bleibt Neuenburg das Zentrum für die genaue Zeit. Im letzten Jahrhundert richtete sich die ganze Schweiz nach der Neuenburger Uhr. Heute findet die ganze Welt dank den Neuenburger Atomuhren an den richtigen Ort.
Patrick Mühlhausen mit seinem Beitrag über moderne Zeiten aus Neuenburg. Unsere Sommerserie zum Faktor Zeit führt uns morgen nach Texas, wo die Uhren ein bisschen anders ticken. Damit ist unsere Sendezeit abgelaufen. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Monika Oetli, für die Nachrichten Afra Galati, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS auch rund um die Uhr auf DRS4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.